Apple hat sein lang erwartetes iPhone-Event abgehalten und dabei bei vielen Anhängern für Fragezeichen, wenn nicht sogar eine leichte Enttäuschung gesorgt. Was ist los bei Apple?
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
Formkrise bei Apple. Nachdem sich der Staub und teilweise auch die Enttäuschung etwas gelegt hat, wollen wir in dieser Podcast-Episode eine kleine Analyse des iPhone-Events in Cupertino vornehmen. Unterstützt werde ich dabei von Marc Zimmermann. Marc ist Leiter des Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der EnBW, Fachautor und ausgewiesener Apple-Experte. Hallo Marc.
Hallo Manfred.
Erste Frage an dich, bevor wir in Medias Res gehen. Wie fandest du den diesjährigen iPhone-Event? Wobei es ja die meiste Zeit eher um Apple Watch, AirPods und Co. ging.
Mal abgesehen davon, dass ich ja leider nicht persönlich vor Ort war. Das heißt, ich glaube, die Hands-on-Area im Anschluss des Events hätte ich mir natürlich schon sicherlich gern angeschaut. Aber wenn man sich das anschaut, was Apple da präsentiert hat, war ich doch und bin ich auch immer noch ein wenig enttäuscht. Und wenn man das mal so auf Schulnoten ausdrücken würde, wäre das bei mir doch eher sowas wie eine 3-, ja. Also wenn man es mal etwas überspitzt ausdrücken möchte, meine persönliche Meinung, die Innovationsabteilung von Apple hatte gefühlt Urlaub oder war sehr schwer mit Apple Intelligence beschäftigt, aber nicht damit, die Pro-Produkte mit, ich sage jetzt mal, wegweisenden Inhalten zu beglücken.
Ja, unterm Strich wurden aber doch schon eine Reihe von Verbesserungen angekündigt, also wie man das natürlich auch erwartet. Aber man hat immer das Gefühl, es war etwas lahm und ich habe so ein bisschen Social Media verfolgt. Die Leute haben nicht mehr Witze gerissen, weil sie teilweise eingeschlafen waren. War das alles zu wenig oder teilweise mit Blick auf die Konkurrenz vielleicht auch zu spät? Fehlte so etwas der Wow-Effekt?
Das ist natürlich jetzt mit mir hier nochmal vielleicht nochmal eine andere Nummer, weil ich bin grundsätzlich erstmal so ein Pro-Käufer. Warum bin ich ein Pro-Käufer? Bisher war es ja so, dass wenn du dich für ein Pro-Gerät entscheidest, dass du dann häufig die Funktionen kriegst, die die Konsumergeräte quasi im nächsten Jahr kriegen. Ja, die Konsumenten haben ja dieses Jahr tolle Produkte bekommen, sei es eine Watch 10, ein iPhone 16 oder die AirPods 4 beziehungsweise die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung. Aber wenn ich mal auf die Pro-Geräte schaue, also auf die Geräte, von denen ich eben davon sprach, das Gerät erwerbe ich mir jetzt gerne, um zu sehen, was quasi ab nächstem Jahr in die Masse kommt. Wir hatten keine neue Apple Watch Ultra. Die Ultra 2, als die letztes Jahr vorgestellt wurde, wurde ja schon bemängelt, dass das ein sehr kleines Update zur Ultra 1 ist und dieses Jahr haben wir gar keine bekommen. AirPods Pro 2. Ja, okay, wir haben Software bekommen oder wir werden Software kriegen, aber keine neue Hardware. Und so richtig gekniffen sind ja gefühlt die AirPods Max-Freunde, die gesagt haben, okay, ich warte drauf, bis Apple AirPods Max 2 rausbringt. Gut, sie haben es nicht AirPods Max 2 genannt, aber sie haben halt gesagt, okay, gut, du hast jetzt USB-C, Klammer auf, danke an die EU, Klammer zu, und hast halt jetzt auch andere Farben. Und das war es auch schon. Ja, ich meine, es ist natürlich schon verständlich, dass Apple allein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten hingeht und sagt, wir müssen iPhone-Generation rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft präsentieren. Da geht es ja um richtig Umsätze. Ich meine, so ein iPhone ist ja durchaus eine Cash-Cow für Apple. Und wenn, da muss man auch ein Event abhalten, da muss man auch Dinge reinbringen. Aber diesmal war es halt schon sehr auffällig, gerade auch was zum Beispiel Apple Intelligence angeht. Es wurde sehr viel nicht nur wiederholt von dem, was sie zur Jahresmitte auf der Entwicklerkonferenz gezeigt haben, sondern auch während der Präsentation. Ja, also ich schaue mir ein iPhone 16 an, kriege gezeigt, dass es da Schreibwerkzeuge von Apple Intelligence gibt, um dann beim iPhone 16 Pro wieder zu sehen, dass es dieselben Schreibwerkzeuge gibt. Das ist so ein bisschen teilweise so ein bisschen langgezogen. Und wenn man sich dann überlegt, ja, ich persönlich habe also ein bisschen Angst davor, dass wenn Apple das jedes Jahr so wiederholt oder wenn wir Gefahr laufen würden, dass sie das jedes Jahr so wiederholt, dass sich dann so dieser Mythos, so dieser Hype von um dieses Marketing-Event herum, das es ja nun mal ist, mit der Zeit dann sicherlich abnehmen wird. Und von der Seite, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Veranstaltung. Und naja, wir reden jetzt ja noch ein bisschen drüber, was da so vielleicht auch noch Gutes, aber vielleicht auch noch ein bisschen Negatives da drin enthalten war.
Immer mal ein bisschen in die Details. Du hast ja schon einiges angesprochen. Es gibt natürlich nicht nur Pro-Kunden, Pro-Käufer. Vielleicht können wir ja die Neuvorstellung mal nach Produktgruppen durchgehen. Aber bitte sehr keine 40 Minuten wie auf dem Event für Apple Watch und ein bisschen AirPods. Beginnen wir mal mit der Apple Watch Series 10. Das ist ja zum einen mal Wahnsinn, dass es jetzt schon so lange her ist, dass es die Apple Watch gibt. Und optisch machen sie auch wieder einiges her, aber so richtig den Unterschied jetzt zwischen den alten Modellen und so weiter, wenn man jetzt nicht der Uhrenträger ist, kann ich jetzt nicht feststellen.
Ja, also zum einen muss man sich über die, ich sag mal, die Historie dieses Produktes bewusst sein. Die Apple Watch ist ja eigentlich das erste Produkt, das nach dem Ableben von Steve von Apple als eigenständige Produktkategorie veröffentlicht wurde. Und wenn man sich mal so die Historie anschaut, zuletzt auch beim iPhone 10, ja, dann weiß man ja, dass eigentlich das ein guter Moment ist, den Apple auch gerne liebt, um, ich sage jetzt mal, ikonische neue Designs zum Vorschein zu bringen. Das iPhone X oder iPhone X war ja damals ja durchaus, ich sage jetzt mal, optisch eine Neuerung. Und das ist tatsächlich so ein bisschen ausgeblieben. Sie haben die Watch zwar dünner gemacht, ja, es hat einen größeren Bildschirm bekommen. Man wirbt damit oder erwähnt, dass sie sogar einen größeren Bildschirm als die Ultra hat, was faktisch irgendwie nur eine Pixelreihe ist, aber gut, okay. Es ist trotzdem richtig. Das Gerät ist dünner. Das kam natürlich in der Keynote nicht wirklich zum Vorschein. Ja, wenn man halt ein Video zeigt, wie die Watch durchs Bild fliegt, da fällt einem halt jetzt nicht wirklich auf, dass sie dünner ist. Von der Seite muss man da sicherlich mal Hand anlegen. Aber das Design ist vielleicht auch für den Uhrenmarkt typisch. Kenne ich mich jetzt wahrscheinlich für den Uhrenmarkt zu selten aus, aber unverändert seit der damaligen Ankündigung. Einige freuen sich ja, ne? Das heißt, ihre alten Apple Watch Armbänder funktionieren auch weiterhin. Aber so, ich sag jetzt mal so, das richtig Neue, mal abseits davon, dass da WatchOS 10 draufläuft und die entsprechenden Anwendungen, die WatchOS 10 bereitstellt, funktionieren, ist da nicht drin. Wenn man sich die Präsentation angehört hat, dann wurde zum Beispiel gesagt, aus den Lautsprechern kannst du jetzt Musik hören und Podcasts hören. Ja, das kann ich mit meiner Apple Watch Ultra 2 jetzt auch, wenn ich mir den Release Candidate von WatchOS da drauf installiere. Das ist jetzt also nichts Gerätespezifisches. Und wenn ich mir dann anschaue, dass sie zum Beispiel sowas wie dieses Schlafapnoe, also dieses Atemaussetzer angekündigt haben, wo ich erst dachte, ach, guck mal, das ist natürlich klar, sie haben einen neuen Prozessor drin und dann kann man das mit Machine Learning rechnen. Ja, dann kommt auf einmal raus, dass diese Atemaussetzer-Analyse, die ich auch für wichtig und richtig halte, und das ist auch total toll, ne, dass ich meine, dass man solche Dinge jetzt, wer geht denn deswegen schon zum Arzt? Die wenigsten wissen ja, dass sie davon betroffen sind. Von der Seite ist ja gut, dass Apple sowas einbaut. Aber dann kommt halt raus, naja, läuft halt auch auf den alten Uhren. Von der Seite bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob dieser S10, also der Prozessor, den Apple da in seiner aktuellen Watch bewirbt, ob das nicht eigentlich nur ein S9 ist, der, ich sage jetzt mal, die alte Nummer abgeknubbelt und die neue Nummer draufgeschrieben bekommen hat. Weil rein von den Funktionen, was ist möglich, gibt es gar keinen Unterschied zu dem, was eine Ultra 2, die ja einen S9 drin hat, bekommt. Und von der Seite, ja, bin ich mal gespannt, wenn man sie mal in den Händen hält, ob man diesen Unterschied mit dieser Dicke, ob man das merkt, wie sich das auswirkt. Aber so richtig so dieses Bäm, hier ist mal irgendetwas Neues in der Designsprache. Das blieb aus.
Naja, vielleicht bekommen wir ja bald kostenlos eine von der Krankenkasse mit dem Fokus von Apple auf die Gesundheit. Das ist schon so ein Thema natürlich. Ja, das war ja irgendwie auch bei den AirPods so die Geschichte, dass man sich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass sich Apple mehr und mehr Sorgen um die Gesundheit seiner offensichtlich gealterten Fangemeinde macht.
Naja, also ich sag mal so rum, die AirPods 4 außer Frage, die sind cool. Das ist eine coole Weiterentwicklung und die AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung, bin ich echt mal gespannt, wie Apple dieses Geräuschunterdrückung, das Ausblenden der Umgebungsgeräusche hinbekommt, dafür, dass die AirPods 4 nicht diesen Plastikknöppel haben, den man sich ins Ohr drückt. Aber weil du gerade eben von der Gesundheit gesprochen hast, ich meine, das ist halt schon witzig, ne? Tim Cook sprach davon, wir haben ja neue Produkte bei den AirPods, aber bei den AirPods Pro waren es halt doch dieselben alten AirPods Pro 2, die jetzt, so wurde es beworben, dazu vielleicht gleich noch eine kleine Randnotiz, das Thema Hörgerätemarkt adressieren. Ja, also wenn du unter, sag mal, leichten bis mittelschwerem Hörverlust leidest, sollen jetzt in Zukunft die AirPods Pro 2 dir helfen, ja, kein Hörgerät zu brauchen, weil das Hörgerät nämlich in diesen AirPods Pro 2 drin ist. War auch spannend zu sehen, dass der Aktienkurs einiger Unternehmen, die so Hörgeräte anbieten, so ein bisschen in Schwanken kam, nachdem Apple das angeboten hat. Wenn ich das vergleiche, meine Mutter hat ein Hörgerät, ja, die zahlt einen vierstelligen Betrag und ich muss mal sagen, das ist sowohl vom Bedienkomfort als auch von Akkulaufzeit und Einrichten und wie verbinde ich das dann zusätzlich mit Handys. Murks, echter Murks. Von der Seite bin ich schwer gespannt, wenn ich diese Hörgerätefunktion mit meiner Mutter dann mal ausprobieren kann. Und natürlich ist das nichts für die, die schwere Hörbeeinträchtigungen haben. Da braucht man wahrscheinlich immer noch angepasste Lösungen, keine AirPods. Aber was ich an der Stelle halt auch, ich sage jetzt mal, was heißt erschreckend, überraschend fand, war, Apple hat das ja so beworben wie jetzt neu und das kriegst du als Software-Update und alles wird toll. Naja, hier den AirPods Pro 2 hat, der hat das schon. Und zwar nicht nur seit Tagen, der hat das schon seit mehreren Monaten. Diese Hörgerätefunktion, die ist nämlich gar nicht neu. Die ist seit längerem unter Einstellung, Bedienungshilfen, Audio und Visuals, Audioeingabe verfügbar. Du hast da zwar keinen Hörtest, der kommt jetzt dann wirklich neu, wenn Apple die Zertifizierungen eingeholt hat. Aber falls du von einem HNO-Arzt oder von einer anderen Anwendung bereits so ein Audiohistogramm hast oder wieder der richtige Fachbezeichnung, das weiß ich nicht, kannst du das dort einspielen und dann passen sich deine AirPods Pro sowohl bei der Musikwiedergabe als auch im Transparenzmodus, also wenn du anderen Leuten zuhörst, an, um die entsprechenden Frequenzen zu verstärken oder abzumildern. Vielleicht passt Apple das noch einen Ticken an, aber die Funktionalität grundsätzlich ist drin, war halt nicht zertifiziert. Jetzt ist es zertifiziert und das kann man nur nochmal wiederholen. Ich glaube, damit bringen sie mindestens mal Schwung in den Hörgerätemarkt, weil wenn das offiziell zertifiziert ist, vielleicht auch von Krankenkassen in Zukunft dann unterstützt wird, keine Ahnung, wie der Markt sich da entwickeln wird, wird das sowohl für Apple sicherlich den einen oder anderen neuen Kunden bringen. Ich stelle mir vor, ne, die Kollegen sowohl älteren Kalibers als auch die aktuelle Gen Z und werden dann in Zukunft mit AirPods dann beim Supermarkt stehen und nicht sagen, ach, ich habe Musik auf dem Ohr, sie müssen entschuldigen, sondern sagen, ich lasse die Stecker im Ohr, damit ich sie besser verstehe an der Käsetheke. Ich bin gespannt, ja, das wird, ich glaube, das ist schon ganz cool.
Ja, es wird wahrscheinlich auch interessant zu sehen, wie die Hörgeräteindustrie reagiert, optisch jetzt mal betrachtet. Weil auch da kann man sich ja auch einiges nachbessern.
Ja, bisher gab es ja da auch, ich sag mal, nur ein sehr überschaubares Segment. Die waren ja nur untereinander sich verpflichtet. Da bist du jetzt mit so einem Multimilliardenkonzern durchaus nochmal auf einer anderen Spielerebene,
glaube ich. Und die Geräte mussten vor allem versteckt werden, hauptsächlich.
Ja.
Während man so stolz seine AirPods trägt.
Es möchte ja auch nicht jeder zugeben, dass er ein Hörgerät hat. Ich meine, das ist ja auch ein Punkt. Ne? Ein Hörgerät muss ja dezent sein, weil du willst ja nicht zugeben, dass du darunter leidest. Im AirPod-Stecker im Ohr sendest du vielleicht, keine Ahnung, wenn du mit 90 und AirPod-Stecker im Ohr in den Laden gehst, sagst du vielleicht auch ein Signal. Aber ich finde das cool. Ich finde das cool, dass sie dieses Feature jetzt offiziell freigeben. Und also meine Mutter werde ich so Dinger jetzt dann kaufen.
Super. Ja, jetzt sind wir tatsächlich schon bei dem vermeintlichen Highlight, den neuen iPhones, gelandet. Mhm. In der Hälfte der Zeit, die Apple gebraucht hat, muss man sagen. Bei den iPhone-Modellen war es ja in der Vergangenheit, wenn man sich so ein bisschen erinnert, immer so, dass Apple dort bei der Hardware nur kleine Änderungen vornimmt, aber gerne das Design so ändert, dass frühere Jahrgänge buchstäblich alt aussehen. Sodass man auf den ersten Blick zeigen kann, ich habe da den neuesten heißen Scheiß sozusagen. In diesem Jahr scheint es Apple aber weitgehend egal gewesen zu sein, habe ich so einen Eindruck. Was meinst du?
Also wie schon gesagt, ne, diese jährlichen Events so im September rum sind für Apple sicherlich wichtig. Und wenn man sich jetzt das iPhone anschaut, also das iPhone 16, das iPhone 15, ach, dann legen wir das iPhone 14 daneben, da wird es dir schon echt schwer zu erkennen, wenn du jetzt nicht auswendig weißt, welche Farben wann rausgekommen sind, zu erkennen, ja, was ist es denn jetzt? Ja, und wenn ich jetzt mal so auf die Pro-Modelle gucke, die vorgestellt wurden, ja, okay, 6,3 statt 6,1 Zoll oder 6,9 statt 6,7 Zoll, das ist sicherlich technisch ganz nett und dass die Ränder schmäler sind, ist auch ganz nett, aber es sticht dir halt nicht ins Auge, so nach dem Motto, guck mal, ich habe ja das neue Gerät. Und dass du mit einem Nit maximale Helligkeit jetzt arbeiten kannst, das kriegst wahrscheinlich eher du mit als andere, weil das ist ja dann hauptsächlich auch für die Kollegen und Kolleginnen interessant, die vielleicht mal nachts nochmal aufs Handy gucken und nicht totgeblendet werden wollen, weil das Display dann so hell ins Gesicht scheint. Und auch die versteckten Werte, ja. Also was weiß ich, man hat jetzt rausgefunden, dass das iPhone 16 Pro scheinbar einen neuen Snapdragon X75 Modem-Chip von Qualcomm drin hat, der einfach schneller ist, was 5G-Downloads angeht. Man hat festgestellt, bei ersten Geekbench-Messungen auf der Geekbench 6-Webseite findet man das, dass der A18 Pro quasi die Performance des M1-Chips an den Tag legt, der ja damals 2020 im Mac Mini verbaut wurde. Aber diese Performance-Vorzüge, das merkst du ja als Anwender unter Umständen auch nicht wirklich. Also wenn du das merkst, herzlichen Glückwunsch. ich merke es, wenn ich mehrere Geräte mal pausiert habe, ja, aber auch nicht so direkt. Und die neue Akkulaufzeiten, ich sage jetzt mal, ob du jetzt 22 statt 20 oder 33 statt 29 Stunden dein Handy haben kannst, ich würde mal sagen, es reicht für einen Tag. Und das ist die Hauptsache, weil dann kannst du es ja entweder mit MagSafe, jetzt mit 25 Watt oder halt per Kabel laden. Aber ein Unterschied ist dann doch, wenn du mal so an die Seite guckst. Ja, also ich meine, neues iPhone 16 Pro zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte ich es noch nicht, aber ich hatte die Hülle schon. Und dann hast du halt auch die Aussparung für den neuen Kameraknopf. Wobei, Kameraknopf darfst du das ja gar nicht nennen. Ja, ist ja die Kamerasteuerung, aber unabhängig davon. Das ist ja sowas wie, ich sage jetzt mal, ein klickbares Trackpad, was man von seinem Mac kennt. Ja, ein kapazitativer Knopf, der durch die Taptic Engine dir quasi das Gefühl vermittelt, dass du einen Knopf drückst. Und was macht dieser Knopf? Naja, die Gen Z wird es nicht kennen, höchstens aus der Vitrine vom Vater. Ich kenne es noch, ja, Fotoapparate, die quasi einen ja, Auslöseknopf hatten, um Bilder scharf zu stellen, um durchzudrücken, um Fotos zu schießen. Und so etwas macht dieser Knopf beispielsweise auch. Ja, du kannst den Knopf drücken, dann geht die Foto-App auf, du kannst ihn gedrückt halten, dann geht AI auf. Wenn du den Knopf gedrückt hast und die Foto-App aufgeht, kannst du damit durch nochmaliges Drücken ein Foto schießen, durch gedrückt halten ein Video schießen. Und dann, dadurch, dass er so dieses Kapazitative hat, kannst du ihn aber auch nur ganz leicht drücken oder doppelt leicht drücken. Und dann kannst du so etwas machen wie Menüpunkte auswählen, heranzoomen, zwischen verschiedenen Fotomodis wechseln. Das hört sich vielleicht akustisch kompliziert an und ich bin auch schwer gespannt, wie sich es dann anfühlt, wenn man es dann mal in den Händen hält. Aber auch hier wird irgendwie auch ein kleines Problem, vielleicht bin ich auch einfach der alte weiße Mann, der das nicht versteht, ja. Ich mache Fotos und Videos immer noch im Querformat. Wenn ich meinen Kindern das Handy in die Hand gebe, machen die das im Hochformat. Und ich bin schwer gespannt, wie dieser Knopf, der sehr gut positioniert ist für Querformat, wie der sich dann anfühlt, wenn man es im Hochformat macht, ja. Na gut, immerhin, dieser Knopf ist da, man kann ihn dann auch in Zukunft als App-Entwickler in seinen Anwendungen entsprechend ansteuern. Was man vielleicht zur Kamera noch erwähnen könnte, das merkst du von außen auch nicht. Das merkst du nur, wenn du es verwendest. Und das, glaube ich, wirst du auch merken. Die Pro-Modelle haben halt jetzt nicht nur in der Hauptkamera, sondern auch in dem Weitwinkel, womit du auch die Makroaufnahmen machst, jetzt auch den höher auflösenden 48-Megapixel-Sensor. Und das wird vor allen Dingen die Videofilme professionell produzieren, genießen. Du kannst jetzt diese Raw-Bilder, oder was für ein Wort, oder auch diese 4K-Videos mit 120 Frames per Second, wo du Hochgeschwindigkeitsaufnahmen machen kannst, das kannst du jetzt alles mit dem Gerät machen, weil schlicht und ergreifend die Anbindung der Hauptkamera mit dem Chip so schnell ist. Und ansonsten vielleicht noch zwei Sätze zur Produktpalette, ja, weil ich ja gesagt habe, du siehst optisch keinen Unterschied. Kannst ja immer noch jetzt aktuell einen iPhone 14 oder ein iPhone 14 Plus, ein iPhone 15 oder ein iPhone 15 Plus kaufen oder ein iPhone SE, wobei das SE fällt auf. Aber außer dem iPhone 16 kannst du heute beispielsweise kein Gerät kaufen, das zukünftige Apple Intelligence unterstützt. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich dann denke, ist ein bisschen schwierig zu vermitteln. Ja, Apple Intelligence, aber gut, ist ja ein eigenes Thema.
Genau, das hast du auch gesprochen. Da kommt dann sicher auch die Problematik, ob man es in Deutschland erst noch vermitteln muss momentan, aber da kommen wir später auch noch dazu. Generell ist natürlich zu sagen, also der starke Fokus auf Apple Intelligent fiel schon auf und auch diese Wiederholung, manche Zuhörer werden sich erinnern, wir haben ja bereits gemeinsam in einer Episode zur WWDC, zur weltweiten Entwicklerkonferenz von Apple, über Apple Intelligent gesprochen und vieles, was dort vorgeführt wurde, beziehungsweise was wir behandelt haben, kam dann quasi jetzt als Wiederholung wieder. Ist das jetzt ein bisschen generalisiert? Hast du Neues entdeckt, was vorgestellt wurde
rund um AI? Abgesehen davon, was du sagtest, ne, dass das quasi wiederholt wurde, nicht nur zur WWDC, sondern auch innerhalb der Vorstellung zwischen den verschiedenen iPhones, gab es tatsächlich jetzt in Verbindung mit dem Button was Neues, mit dem Kamerabutton was Neues. Ich nenne es jetzt trotzdem mal Kamerabutton, also der neue Knopf, weil dieser neue Knopf halt nicht nur die Möglichkeit bietet, die Kamera zu öffnen, sondern auch etwas, das sich Visual Intelligence nennt. Die Möglichkeit, dass ich beispielsweise, wenn ich den Knopf drücke und ein Restaurant aufnehme, ein Plakat aufnehme, also Sachen aufnehme, die einen örtlichen Bezug haben, Sachen aufnehme, die einen zeitlichen Bezug haben, wie wann findet eine Veranstaltung statt oder wenn ich Dinge erkennen will, ja, in der Demonstration wurde ein Hund gezeigt, also wenn ich Blumen und Tiere erkennen will, dann kann ich jetzt diese Intelligence nehmen und über diesen Knopf schnell adressieren. Und für die Punkte, die Visual Intelligence selbst nicht kann, und da verspricht Apple, dass die Daten auf dem Gerät bleiben und nicht in die Cloud wandern, kann man aber auch, oder wird man auch, muss man ja sagen, ist ja noch nicht verfügbar, ist ja nur angekündigt, wird man auch Dritthersteller anbinden können. Ja, das heißt, was weiß ich, eine Bildersuche auf Google oder auch wenn ich mir Matheheft fotografiere, was ich heute mit der ChatGPT-App tatsächlich manchmal bei den Hausaufgaben meiner Kinder mache, wirst du dann halt auch über diesen Knopf so eine Art Shortcut kriegen, dass du dann deine Anfrage, was ist denn das hier auf dem Bild, erklär mir mal die Formeln, schneller an sowas wie ChatGPT senden können wirst. Aber das ist sicherlich nicht nur in naher, das ist sicherlich in ferner Zukunft, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf Europa schauen.
Ja, das war ja irgendwie auch das Enttäuschende aus deutscher, europäischer Sicht, dass man von dem vielen, was einem da geboten wurde, erstmal nichts hat und womöglich erst 2026, weil auch eine Sprachversion, eine deutsche Sprachversion, wenn man jetzt darauf Wert legt, ist ja für 2025 nicht vorgesehen.
Das fand ich auch tatsächlich frustrierend. Also Apple hat ja auf der Veranstaltung gezeigt, dass sie den englischsprachigen Raum erschließen. Das ist ja völlig verständlich. Ja, die Modelle werden auf Englisch trainiert, das ist ja alles fein. Und dann kam eine Folie, 2025 werden wir sowas haben wie zum Beispiel Französisch. Und dann dachte ich, Europa? Und dann, warum steht da nicht German? Und dann wurde mir halt irgendwann klar, okay, es gibt halt auch noch andere Länder dieser Welt, Afrika, Südamerika, Kanada, wo halt auch noch vielleicht noch andere Sprachen gesprochen werden als reines Englisch. Und auf der Folie sah das sehr deprimierend aus. Wenn man sich die Pressemeldung anschaut, steht dann da sowas wie, wir wollen diese Sprachen, unter anderem diese Sprachen, unterstützen. Die Folie hörte sich da sehr viel krasser an, aber wie du halt schon sagtest, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir auch nur in Ansätzen ein Apple Intelligence Schreibwerkzeug, ChatGPT-Anbindung, Visual Intelligence in Ansätzen nächstes Jahr bekommen. Das finde ich echt tatsächlich frustrierend. Und selbst in den USA ist es ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, okay, gut, ich kann jetzt das Gerät kaufen, ich pack's aus und es funktioniert sofort. Selbst dort ist es ja Stand heute noch teilweise, also noch nicht vorhanden in den zukünftigen Betas. iOS 18.1 ist ja gerade in der Beta, da sind ein paar Sachen drin. Einige Sachen sind aber auch erst für nächstes Jahr angekündigt. Selbst da dauert es noch, bis da was kommt. Und auch wenn wir uns heute über die Keynote von Apple unterhalten wollten, ja, wer KI auf einem Handy möchte, ehrlicherweise, ja, so schwer mir das über die Lippen kommt, aber so ein 500-Euro Pixel 8a Mittelstandsprozessor aus letztem Jahr, naja, darauf funktioniert halt die Google KI, während europäische Apple-User halt in Anführungszeichen nichts haben. Das ist schon traurig.
Ja, du musst wahrscheinlich auch enttäuscht gewesen sein, als du, als die Vision Pro, du bist ja ein begeisterter Vision Pro-Nutzer auch, dass da so gar nichts oder fast nichts zu hören war von der tollen Brille. Also klar, es ging um andere Hardware. Das ist bei dem iPhone-Event in Anführungszeichen, sag ich mal so. Aber so ein bisschen was hätte man sich ja doch erhoffen können.
Also hardware-seitig habe ich tatsächlich mit nicht so viel gerechnet, eigentlich mit gar nichts gerechnet, weil wäre auch sehr komisch gewesen. Ja, wir haben ja am Jahresanfang die Brille erst bekommen, wenn dann so quasi kurz vor Jahresende, das haben die, glaube ich, damals mit dem iPad, irgendeinem iPad war das mal, wo sie quasi sehr schnell ein Nachfolgeprodukt vorgestellt haben. Aber ich habe nicht mit einer neuen Brille gerechnet. Was tatsächlich so als kleine Randnotizen da war, wenn ich mir zum iPhone 16 Pro jetzt arbeite, habe ich ja vorhin gesagt, dass nicht nur die Hauptkamera, sondern auch das Weitwinkel 48 Megapixel haben. Und warum ist das jetzt für die Vision Pro ganz spannend? Ich kann ja sowohl mit dem iPhone 16 als auch mit dem 16 Pro, auch mit dem 15 Pro, kann ich ja stereoskopische Aufnahmen machen. Das heißt, ich bin jetzt mit den neuen Geräten in der Lage, so Spatial Capture nennt Apple das, räumliche Aufnahmen, Fotos, Videos zu machen, um die in der Brille zu konsumieren. Und was halt wirklich nochmal ganz cool war, Apple hat beim Pro-Modell vorgestellt, dass die 4 Mikrofone integriert haben oder integrieren in ihr Gerät, was einem ermöglicht, auf einer Vision Pro beispielsweise auch Raumklang zu haben. Du hörst dann, wenn das Auto von vorne links nach hinten rechts durchfährt und du hast quasi den Ton passend zum Bild. Das ist, wenn du die Brille aufhast, ganz nett. Die Brille nicht aufhaben, brauchen sich aber nicht ärgern, dass die vier Mikrofone drin sind. Die kriegen tatsächlich dadurch Windunterdrückung, also Windgeräuschunterdrückung und auch andere Möglichkeiten, Audiospuren in Filmen zu fokussieren. Nach dem Motto, höre ich nur den Sprecher, höre ich den Sprecher mit Hintergrundgeräuschen, die sich vielleicht ergeben. Apple hatte da so eine Kneipenszene gezeigt oder eine Diner-Szene, ich weiß es gar nicht mehr richtig. Die haben auch was davon, aber das war dann im Grunde auch schon alles. Es wurde noch nicht mal gesagt, dass Vision OS 2 jetzt auch veröffentlicht wird, oder ich habe es überhört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gesagt wurde. Auf der Homepage stand es dann. Das ist dann schon so ein bisschen schade.
Ja, generell, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es hat so ein bisschen den Eindruck, dass Apple da ein bisschen überfordert ist. Auf der einen Seite haben sie im vergangenen Jahr haben sie ganz stark auf die Vision Pro gesetzt und da sehr viel Energie reingesteckt. Und dann kam dieses blöde AI, Gen AI daher. Und da mussten sie irgendwie auch mitziehen, nachdem die Konkurrenz da ja auch einiges vorgelegt hat. Du hast vorhin ja schon Google erwähnt. Bei Samsung ist es auch so. Und diverse chinesische Hersteller sind ja auch schon lange unterwegs. Wie siehst du das?
Also es gibt ja keine offiziellen Aussagen dazu, aber es wird schon irgendwie deutlich, dass Apple ursprünglich dachte, dass 2024 endlich das Jahr des Spatial Computing werden sollte, nachdem Tim Cook ja schon so lange davon sprach, dass Augmented Reality die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben werden, verändern wird. Ja, es deutet also wirklich viel darauf hin, dass Apple eigentlich dachte, okay, wir bringen 2024 die Vision Pro raus, machen eine Markteinführung, wie man es halt so kennt, ne, mit Werbekampagnen, Präsenz in den Stores, einer breiten App-Entwicklung. Aber naja, dann war es halt doch irgendwie anders. Ja, dass die Brille kam ja dann erst in den USA raus, dann auch unter anderem in Deutschland. Und als die Brille eingeführt wurde, war das schon sehr merkwürdig, weil man hat dieselben Bildmaterialien verwendet, wie damals, als die Brille initial auf der WWDC erstmalig gezeigt wurde. Ja, es wurde gar kein neuer Content produziert. Auch bis jetzt gibt es zwar immer wieder mal Content, aber ziemlich wenig, also sehr wenig dafür, wenn man bedenkt, dass da eine komplett neue Produktkategorie aus dem Boden gestampft wird, mal unabhängig davon, was die kostet, mal unabhängig davon, wie viel ich davon verkauft habe. Aber so diesen Hype, den man mal ursprünglich wollte, der ist ausgeblieben. Ähnlich wie beim Mac App Store. Wenn du mal guckst, ja, damals wollte Apple den Mac App Store einführen und dachte, man kann der Entwicklergemeinschaft hinter sich mobilisieren, um massenhaft Apps dafür bereitzustellen, so dann auch für die Vision Pro. Und das ist ja im Konsumentenumfeld ausgeblieben. Nicht falsch verstehen, wir bei uns finden die Vision Pro super, wir verwenden die und können tolle Sachen darauf umsetzen. Aber wir sind halt ein Business Case. Wir sind kein Endkunden Case. Und im Endkunden Case bin ich irgendwie der Meinung, da passiert halt tatsächlich, ich sage jetzt mal so, die Masse, da muss die Musik spielen, damit auch Apple Interesse hat, das Produkt weiterzuentwickeln und damit das Produkt einen Markt hat. Ja, wie du schon sagtest, dann kam halt plötzlich nicht dieses, oh, wir machen Augmented Reality, sondern dann kam der ganze Fokus auf AI. Alle machen AI. Ja, und Apple gefühlt, so wie sich das so von außen darstellt, ja, ich meine, man ist ja auch nur Beobachter, scheint dann versucht zu haben, dagegen zu steuern, nach dem Motto, wir müssen da auch was bringen. Was haben wir jetzt? Na, wir haben, also ich finde Apple Intelligence immer noch von Architektur, Konzeption, das, was man in Beta sieht, cool, aber es ist halt noch nicht da und gefühlt konzentriert sich jetzt Apple komplett auf AI. Wenn du überlegst, wie viel Platz die auf der Keynote hatten, um Apple Intelligence zu erwähnen, hat man wieder so wie so ein Pendel, ja. Erst war das Pendel Richtung Vision Pro und dann schnell alle rüber, die Hütte brennt bei KI, ihr müsst da entwickeln. So hatte man dann halt so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt auf einmal versucht wird, KI zu machen. KI ist dann aber auch wieder jetzt dieses ganze Gehampel mit der EU. Ich weiß überhaupt nicht, ob die EU das Problem ist oder ob Apple das Problem ist. Komisch ist halt, dass du Google hier kaufen kannst mit den entsprechenden KI-Funktionen. Und wenn ich mich mal so zurückerinnere, ja, in der Business Week 2007 sagte Steve Jobs mal in einem Interview, you've got to deliver something that really works, that really solves a problem that people actually need and are willing to pay. Ja, AI will jeder haben, aber da steht halt auch drin, deliver. Ja, man muss halt auch ausliefern. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Apple gerade ja, seinen eigenen Ansprüchen hinterherhinkt. Ich werde mir sehr gerne das 16 Pro kaufen. Ich werde mir sehr gerne anschauen, wie die Produkte sind. Aber ja, zusammenfassend muss ich halt sagen, ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Und das ist so ein bisschen das Bauchweh, das ich mit dieser Keynote hatte.
Ja, danke. Danke für die Analyse. Das ist natürlich ein bisschen harte Worte von einem Apple-Fan, wie ich dich kenne. Aber ja, klar, ich meine, so ist es nun mal. Und ich denke, dass sich Apple da selbst auch an der eigenen Nase fasst und versucht, das irgendwie besser zu machen. Gehe ich mal davon aus.
Ja, also nochmal, der Konzern ist ja nicht im Untergang geweiht, so ist es ja auch nicht, ja. Aber man hätte sich als Vision Pro-Nutzer wirklich gewünscht, dass da noch irgendwas passiert und nicht nur in Amerika Spatial Videos rauskommen. Und man hätte sich tatsächlich gewünscht, ich meine, das, was ich eingangs sagte, die Pro-Produkte haben bisher den Einblick gegeben, was kriegen die Nicht-Pro-Produkte in Zukunft. Klar. Ein AirPods Max ist eine andere Bezeichnung als ein iPhone 15 Pro Max. Da ist ja keine Konsistenz. Aber du hast halt im Moment, außer dem neuen Kamerabutton, der ja auch im iPhone 16 drin ist, also du hast, was ist denn das Neue? Ja, was ist denn das, was du heute gegen Aufpreis in einem Pro-Modell kaufen kannst? Ob du es brauchst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dass dir einen Einblick gibt, was wir vielleicht nächstes Jahr im Konsumerumfeld sehen. Also der Bogen für nächstes Jahr, den finde ich extrem gespannt. Dass der extrem gespannt wurde, dass Apple da, ja, was Apple da liefert. Und wie dann die Pro-Modelle aussehen. Also wird es dann nächstes Jahr eine Apple Watch Series 11 und eine Apple Watch Ultra geben? Sind die dann wieder featuregleich? Wird die Ultra da mehr können? Also ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr dann weitergeht.
Okay. Ja, vielen Dank, Marc, für die Analyse. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Auch wenn es mit der Apple Intelligence und anderen Sachen zunächst nicht wird. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Gesprächspartner war heute Marc Zimmermann von der ENBW. Mein Name ist Manfred Bremmer, ich bin Editorial Manager bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.